Religionsbuchanalyse anhand des religionsdidaktischen Modells der Elementarisierung. Der Podcast zum Seminar Glaube und Handeln von Jan-Hendrik Herbst.
Gesprächspartner heute ist Andreas Menne. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Religionspädagogik an der Universität Mainz. In seiner Dissertation beschäftigt er sich mit der ethnografischen Unterrichtsforschung und der Frage, wie im Religionsunterricht Tagesmedien verwendet werden und werden können. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass ich dich für das heutige Podcast-Gespräch gewinnen konnte. Grundsätzlich starte ich jeden Podcast mit einer These als Teaser. Dabei handelt es sich um Aussagen, die ich in Lehrveranstaltungen oder Prüfungen schon manchmal von Studierenden gehört habe und die ich in einer so starken Pauschalität gerne diskutieren möchte. Als Teaser für unser Gespräch schlage ich vor, wenn mit einem schlechten Religionsbuch gearbeitet wird, kann der Religionsunterricht kaum gut werden. Lieber Andreas, was sagst du dazu?
Lieber Jan, erstmal hallo auch. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Zu deiner These, schlechtes Religionsbuch, sozusagen gleich schlechter Religionsunterricht, dem kann ich eigentlich nur bedingt zustimmen. Also ja, Unterrichtsmaterialien sind sehr wichtig, aber die erklären aus meiner Sicht noch nicht den Unterrichtsprozess im Ganzen, der in so einer Stunde entstehen kann. Ein Beispiel jetzt, also ein Text aus einem Proseminar an der Uni wäre sicherlich ein schlechter Unterrichts- oder Lerngegenstand für einen Religionsunterricht in der Unterstufe. Die Materialien, die man da austeilt, die müssen eben den Entwicklungsaufgaben der Schülerinnen und Schüler entsprechen, also zum Beispiel ihren kognitiven oder sprachlichen Fähigkeiten. Aber die müssen natürlich auch zur Lebenswelt der Schülerinnen passen, also da einen inhaltlichen Mehrwert für Fragen bieten, mit denen die sich tatsächlich gerade beschäftigen. Das kann jetzt bei einem Schulbuch genauso wenig gegeben sein wie bei Unterrichtsmaterialien, die Lehrerinnen und Lehrer selbst gestalten. Wenn das so ist, dass die Aufgabe nur mangelhaft oder gar nicht erfüllt wird, dann ist das natürlich problematisch für den Religionsunterricht. Ich würde aber auch sagen, das Schulbuch oder ein anderes Unterrichtsmaterial determinieren den Unterricht jetzt nicht unbedingt. Also sie sind nur ein Puzzleteil von etwas Größerem, was im Unterricht passiert.
Was bedeutet das denn konkret für den Religionsunterricht und für ReligionslehrerInnen?
Lehrerinnen und Lehrer können zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, ein Text in einem Religionsbuch gibt jetzt nicht so viel her, durch gute Aufgabenstellung oder dadurch, dass sie sich auf eine Passage fokussieren oder durch geschickte Gesprächsführung in den Diskussionen, den Unterrichtsprozess wieder ans Laufen bringen. Und die Schülerinnen und Schüler stellen ja auch Fragen an den Text. Das heißt also, selbst wenn sie dem Material nicht zustimmen oder nicht verstehen, was darin thematisiert wird, führen ihre Fragen eventuell über das hinaus, was der Text mitbringt. Ich würde sogar sagen, es gibt einen Religionsunterricht, der auf schlechtem Material aufbauen kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man ideologiekritisch arbeitet. Da würde man dann versuchen, das in Frage zu stellen, was in dem Text steht. Oder in konstruktivistischen Settings, das als eine partikulare Position zu präsentieren und die Schülerinnen und Schüler zu fragen, wie die sich denn dazu verhalten.
Okay. Vielen Dank für deine ersten Überlegungen, die ich schon sehr nachvollziehbar finde und die ganz gut daran anschließen, was ich mit Guido Hunze im vorherigen Podcast thematisiert habe. Guido Hunze selbst hat nämlich auch die Position vertreten, die du angedeutet hast, nämlich, dass eigentlich auch mit einem schlechten Religionsbuch gut gearbeitet werden kann, wenn die Lehrerin oder der Lehrer den Raum dafür lässt, zum Beispiel metareflexive Perspektiven anzustoßen und in die Debatte zu gehen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, welche Umgangsweisen besonders in der religionspädagogischen Praxis im Religionsunterricht selbst gewählt werden und welche davon vielversprechend sind, um auch mit schlechtem Material guten Unterricht anzuregen. Aus diesem Grund möchte ich mit dir über empirische Zugänge zur Unterrichtspraxis sprechen. Du selber arbeitest in deiner Dissertation mit der ethnografischen Unterrichtsforschung. Was hat es damit auf sich und welche Möglichkeiten gibt es noch, empirisch die Unterrichtspraxis zu erschließen?
Also vielleicht erstmal zu der Frage, was ist eigentlich ethnografische Religionsunterrichtsforschung oder wie funktioniert die? Ethnografische Forschung ist Feldforschung. Das heißt, man begibt sich in einen Praxiskontext hinein und untersucht den unter den Bedingungen, wie er real stattfindet. Wir haben es also vielleicht im Unterschied zu dem, was man aus naturwissenschaftlicher Forschung kennt, nicht mit Laborbedingungen zu tun, sondern wir versuchen, eine soziale Praxis in ihrem originalen Kontext zu verstehen.
Wie geht ethnografische Unterrichtsforschung denn jetzt genau dabei vor?
Die Methode, auf der das beruht, ist die sogenannte teilnehmende Beobachtung. Das heißt also, man begibt sich, wie ich schon gesagt habe, in den Praxiskontext hinein, versucht, das, was da passiert, mitzuerleben und das zu beschreiben. Also ein wesentlicher Teil von ethnografischer Forschung ist Verschriftlichung. Man fertigt Feldnotizen an, in denen man kurz festhält, was habe ich heute alles gesehen. Man verschriftlicht das Ganze dann zu Protokollen, die also wirklich wie ein geschriebener Text das gesamte Gesehene beschreiben. Man führt aber auch Tagebücher oder macht Memos, wenn man zum Beispiel auf Begriffe in der Praxis trifft, die man so nicht kennt und die man sich festhalten will, damit man sie beim nächsten Mal versteht. Ethnografische Unterrichtsforschung kann aber auch zum Beispiel Fotos, Videos oder einfach Material aus der Praxis zum Analysegegenstand zu machen. Das heißt, ethnografische Forschung ist jetzt eigentlich weniger eine Methode als ein Forschungsansatz. Man sucht sich aus dem, was die Praxis eben zu bieten hat, die passenden Gegenstände und die dazu passenden Methoden aus, um zu verstehen, warum die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel jetzt im Falle von Religionsunterrichtsforschung tun, was sie tun und wie sie den Unterricht sozusagen durch ihre Praktiken, durch ihr Denken und so weiter strukturieren.
Ethnografische Unterrichtsforschung ist jetzt eine Möglichkeit, auf den Religionsunterricht und die real existierende Praxis zuzugreifen. Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht noch? Also da musst du jetzt nicht alle nennen, aber vielleicht ein, zwei Beispiele. Und warum hast du gerade die ethnografische Unterrichtsforschung als eine sinnvolle Methode ausgewählt? Das heißt, welche Chancen, aber vielleicht auch welche Probleme verbinden sich mit ihr?
Also es gibt grundsätzlich in der Religionspädagogik einen Methodenpluralismus. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Methoden, mit denen man an den Religionsunterricht herantreten kann. Und man kann die vielleicht mit Brillen vergleichen, die man sich aufsetzt, um den Religionsunterricht in einer gewissen Weise zu sehen. Die ethnografische Brille würde dabei einer Sportbrille ähneln. Sie ermöglicht es uns, eine gewisse Beweglichkeit im Praxisfeld aufrechtzuerhalten. Das erlaubt uns dann, den Religionsunterricht aus ganz unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Der sieht zum Beispiel sehr unterschiedlich aus. In dem Fall, in dem ich mich einer Gruppenarbeit von Schülerinnen und Schülern anschließe und von daher den Religionsunterricht wahrnehme, oder wenn ich am Pult mit der Lehrerin stehe und die Aufgaben und das, was die Gruppen gerade tun, mit ihr bespreche. Die ethnografische Brille muss außerdem aber auch ziemlich robust sein, denn wenn ich mich als Fremder in ein Praxisfeld begebe und da auch auf schon klar strukturierte soziale Gruppen treffe, dann kann das nicht selten zu Konflikten führen, dass ich da jetzt auftrete. Also meine Beobachterposition macht auch was mit dem Feld, in das ich mich hineinbegebe. Und ein drittes und das für mich eigentlich spannendste Merkmal der ethnografischen Brille ist eigentlich, dass man sich mit viel Neugier aufs freie Feld, könnte man sozusagen sagen, hinauswagt. Und dass die Brille deswegen auch schon mal dreckig wird. Das Gute daran ist, dass man sich bei einer dreckigen Brille bewusst wird, dass man die trägt. Und das ist für mich eben auch eine Stärke der Ethnografie. Ich kann mich dann also fragen, habe ich da vielleicht was nicht genau oder nur verschwommen wahrgenommen? Und die Ethnografie zeichnet sich dadurch durch ein hohes Maß an Selbstreflexivität aus. Andere Methoden würden jetzt aber andere Brillen aufsetzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die objektive Hermeneutik denken, das ist ein Verfahren, da ähnelt die Brille eher, wie man das vielleicht vom Zahnarzt kennt, so einer Brille mit Lupenfunktion. Der objektiven Hermeneutik geht es darum, Texte zu analysieren und dabei jedes Wort auf die Waagschale zu legen und eine möglichst vielschichtige Interpretation von Texten zu erstellen. Das heißt also, bei der Ethnografie gucken wir eher mit, wenn man jetzt sozusagen den Zoom als Vergleichspunkt nehmen würde, mit dem Weitwinkel auf die Praxis, während wir mit der objektiven Hermeneutik sehr genau auf einzelne und kleine Bestandteile dieser Praxis schauen. Der Detailgrad unterscheidet also diese beiden Methoden.
Warum sollte man denn dann die eine und warum die andere Methode nutzen?
Also Ethnographie könnte Unterhaltungen zwischen Lehrerinnen und Schülern zum Beispiel gar nicht so genau oder in diesem hohen Detailgrad wahrnehmen, wie das die objektive Hermeneutik kann. Gleichzeitig finde ich die Ethnographie sehr spannend, weil das eben auch der Wahrnehmung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern entspricht. Wenn die ihren Religionsunterricht gestalten, können sie eben auch nicht jedes einzelne gesprochene Wort auf die Waagschale legen, sondern müssen eher vom Unterrichtsganzen her denken. Ich würde also sagen, jede Methode, um Religionsunterricht zu untersuchen, hat Stärken und Schwächen. Und die Frage, welche Methode die beste ist, entscheidet sich eben anhand der Forschungsfrage, die man hat.
Okay, du hast das Thema Forschungsfrage angeschnitten und für die Forschungsfrage in Anführungsstrichen, die mir jetzt vor Augen schwebt, scheint mir die ethnografische Unterrichtsforschung sehr geeignet zu sein. Es geht mir nämlich darum, dass es mich auch vor dem Hintergrund der Lehrveranstaltung, zu der dieser Podcast gehört, interessiert, welche Beobachtungen du hinsichtlich der Frage gemacht hast, wie Lehrerinnen und Lehrer mit Religionsbüchern umgehen. Kannst du dazu vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ja, also ich kann erstmal vielleicht einen kleinen Überblick geben. Wenn ich jetzt auf meine Beobachtungsprotokolle schaue, also ich war an zwei Gymnasien und zwei integrierten Gesamtschulen hier in Rheinland-Pfalz mit meiner Forschung, dann wird da im Religionsunterricht das Religionsbuch schon genutzt. Aber zumeist benutzen die Religionslehrerinnen und Religionslehrer eben selbst vorbereitete Materialien. Nach Aussage der Lehrerin ist das häufig, also wenn sie das Religionsbuch zum Einsatz bringen, eine sichere, aber nicht die ideale Stunde, die ihnen vorschwebt. Deswegen sagen einige von denen auch, die wollen das Religionsbuch nicht zu oft benutzen und nutzen das auch mit sozusagen zunehmendem Alter der Schüler immer weniger. Ich habe zum Beispiel im Rahmen meiner Untersuchung mir auch die Webseiten der Schulen angeguckt und da kann man das auch sehr schön sehen. Da werden häufig so Schulbuchlisten veröffentlicht, wo dann draufsteht, welche Bücher müssen sich Schülerinnen und Schüler kaufen, welche hat die Schule über die Bibliothek im Vorrat und wo braucht es eben auch vielleicht keine Bücher. Und da sieht man eben, dass in den Unterstufenklassen immer ein Religionsbuch angeschafft werden muss. Und dass das aber ab der Mittelstufe eben manchmal nicht mehr der Fall ist und in der Oberstufe häufig gar nicht mehr. Also die Lehrerinnen und Lehrer nutzen das, habe ich das Gefühl, häufig, weil sie natürlich auch nicht immer die perfekte Vorbereitungszeit für eine Stunde haben und wissen, das Religionsbuch, da kann ich darauf zurückfallen. Also das ist von Fachfrauen und Fachmännern vorbereitet, die die entsprechenden Ressourcen und die Zeit hatten, da gute Materialien zu erstellen. Aber was die eben auch bemerken, ist, dass das nicht immer zu den eigenen Unterrichtszielen passt, was dann das Buch anbietet. Dass man doch an der einen oder anderen Stelle gerne eine andere Fragestellung verwenden würde oder lieber auf einen anderen Text zurückgekommen wäre.
Wie gehen denn die Schülerinnen und Schüler mit dem Buch um?
Was auch spannend ist, bei den SchülerInnen ist das Buch durchaus präsent. Also vor allen Dingen in den Unterstufenklassen habe ich in meinen Beobachtungen immer wieder beschrieben, wie die Tische von denen so eingerichtet sind, sage ich mal. Also wie die sich ihren Arbeitsplatz zu eigen machen. Und neben Mäppchen und was zu trinken und dem einen oder anderen vielleicht persönlichen Gegenstand sind da eigentlich die Religionsbücher immer präsent. Das heißt, die Schülerinnen sind in der Regel darauf vorbereitet, dass mit dem Buch gearbeitet werden kann.
Was verändert sich denn im Religionsunterricht, wenn das Religionsbuch eingesetzt wird? Was macht das also mit so einer Stunde und wie reagieren denn die SchülerInnen darauf? Hast du vielleicht sogar ein Beispiel dafür?
Wenn ich jetzt den Einsatz vergleiche zwischen einer Stunde, die auf einem Religionsbuch beruht und einer Stunde, in der ein selbstgestaltetes Arbeitsblatt oder ein Film oder ein Bild in den Unterricht eingebracht wird von der Lehrerin oder dem Lehrer, dann hat das vor allen Dingen Einfluss auf die Routinen und die Disziplin im Klassenzimmer. Das ist so meine Beobachtung. Also das Austeilen von Arbeitsblättern ist zum Beispiel immer wieder in den Protokollen ein wesentlicher Faktor für Missverständnisse, aber auch für Unruhe im Klassenraum. Das ist aber manchmal eben auch ein Ort, an dem offen kommuniziert werden kann darüber, was die Lehrerin oder der Lehrer jetzt vorhat. Also die merken dann eben häufig in diesem Moment, wo sie den Schülern erklären müssen, was sie jetzt tun sollen, dann auch nochmal, das muss ich jetzt nochmal genauer formulieren, die Frage wurde verstanden oder nicht. Das heißt also, wenn das Religionsbuch eingesetzt wird, sind die Stunden häufig ein bisschen routinierter, ein wenig disziplinierter, ein bisschen ruhiger, aber sie bieten auch weniger Möglichkeiten, den Unterricht nochmal genauer auf das abzustimmen, was man eigentlich im Sinn hat. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass mein Gefühl ist, dass gerade in den Unterstufen das Buch häufig für Leseübungen genutzt wird und dass das Ziel bei der Arbeit mit dem Buch häufig dann eben ein genaues Textverständnis ist. Während wenn jetzt Aufgabenblätter selber gestaltet werden, häufig auch aktivierendere und kreative Aufgaben im Zentrum stehen.
Kannst du mir diesbezüglich noch einmal ein konkretes Beispiel nennen?
An einem der Gymnasien, die ich Beobachtung gemacht habe, in einer 6. Klasse, war ich in einer Unterrichtsstunde zum Thema Maria dabei. In dieser Stunde wurde mit dem Religionsbuch gearbeitet und auf der Seite, um die es ging, war ein Text zu Maria abgedruckt. Dieser Text war so aufgebaut, dass Johannes, der Jünger Jesu, beschreibt, wie Maria so ist, wie er sie kennengelernt hat und warum Maria eine ganz besondere Person ist für ihn. Also das Ganze schwankte so zwischen fiktiver und historischer Darstellung, könnte man sagen. Der Text war so ungefähr 20 Sätze lang und die Unterrichtsdiskussion, die nach dem Vorlesen des Textes entstanden ist, hat sich aber wesentlich an einem Satz aus diesem Text festgemacht. In dem Satz stand, dass Maria höchstwahrscheinlich schon mit 13 Jahren schwanger geworden ist. Man kann sich jetzt vorstellen, in einer 6. Klasse, die Schülerinnen und Schüler sind ungefähr 11, 12, vielleicht die Älteren auch schon 13 Jahre alt. Die konnten sich auf einmal in diese Person hineinversetzen und das hat zu massiven, ich will nicht sagen Protesten, aber erstmal Ausrufen geführt. Also einige, vor allen Dingen der Schülerinnen in der Klasse, haben dann gerufen, oh mein Gott, und konnten sich gar nicht vorstellen, dass man mit 13 schwanger wird. Die haben also sozusagen diese Person aus dem Kontext der heutigen Zeit betrachtet und das vielleicht mit Berichten, die man so aus den Medien kennt, von frühen Schwangerschaften verglichen. Die ganze Diskussion, die dann entstanden ist, hat sich eigentlich wesentlich um diesen Punkt gedreht, um die Frage, warum ist sie denn so früh schwanger geworden? Wie unterscheidet sich eigentlich das Verhältnis von Frauen zur Familie, von Frauen zu Männern in der Zeit der Bibel, zur heutigen Zeit? Und der Auslöser für die gesamte Diskussion war eigentlich die Empörung oder das Unverständnis über diesen einen Satz, der in dem Text stand.
Okay, Andreas, vielen Dank für das Beispiel, was ich wirklich auch sehr spannend finde, weil das nochmal zeigt, welches Potenzial ethnografische Unterrichtsforschung bietet, weil sie eben solche, ich sage mal, kritischen Momente ganz gut in den Griff bekommen kann. Abschließend möchte ich dir noch eine Frage stellen. In der Lehrveranstaltung geht es ja darum, dass wir Religionsbücher analysieren. Und am Ende sollen die Studierenden dann auch sagen, wie sie mit dem Religionsbuch arbeiten würden. Stell dir einmal vor, es gibt ein Religionsbuch, was ziemlich problematisch ist, was du irgendwie in der Analyse kritisieren würdest und wo du am Ende dann sagen müsstest, wie du damit umgehen kannst. Kannst du auch vielleicht vor dem Hintergrund deiner Beobachtungen sagen, welche Strategien oder Umgangsmöglichkeiten sich in der Praxis bewährt haben?
Also ich glaube, da müsste man jetzt auf zwei Ebenen ansetzen. Ich glaube, das eine ist, Religionslehrerinnen und Religionslehrer nutzen Religionsbücher ganz selten eigentlich nur direkt zum Einsatz im Religionsunterricht. Beziehungsweise die machen sich ja schon vorher Gedanken, ob und gegebenenfalls wie sie einen Text aus dem Religionsbuch einsetzen können. Es gibt da auch eine schon etwas ältere Studie zu in der Religionsbuchforschung, die gute Indizien dafür liefert, dass Religionslehrerinnen und Religionslehrer das Buch eben häufig erstens zur Information oder zur eigenen inhaltlichen Information nutzen und dass, wenn sie es dann in den Religionsunterricht einbringen, das häufig nochmal selbstständig didaktisch rahmen. Das heißt also, dass sie dann gar nicht die Fragestellungen aus dem Religionsbuch nehmen, sondern eigene Arbeitsaufträge und inhaltliche Fragestellungen an den Text formulieren, die die Schülerinnen und Schüler dann bearbeiten. Das heißt also, das wäre, glaube ich, so ein erster Punkt, an dem man gerade jetzt das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht mehr Zeit, um einen Text zu dem Thema zu recherchieren, deswegen muss ich den aus dem Religionsbuch nehmen für die heutige oder morgige Sitzung dann. Dann wäre das eine Möglichkeit, eine erste Möglichkeit sozusagen, da ja einzugreifen oder sich Gedanken zu machen, wie man Einfluss auf den Religionsunterricht nehmen kann. Der zweite Punkt ist eben, und das habe ich ja eben schon gesagt, Schülerinnen und Schüler tragen häufig eben ganz eigene Fragestellungen an Text ran. Und ich glaube, was guten Religionsunterricht an der Stelle auch mit einem Buch zum Beispiel auszeichnet, ist, sich eben nicht zu sehr auf ja so eine Routine zu versteifen, die vielleicht im Umgang mit Texten entstehen kann. Eine Fragestellung, die jetzt auf das Textverständnis zielt, ist natürlich wichtig. Das ist was, was man im Rahmen von Schule eben auch fördern sollte, dass Schülerinnen und Schüler genau verstehen, was will mir jetzt ein Text aus dem Buch sagen. Aber die Fragen der Schülerinnen und Schüler sind eben häufig die, die so eine Unterrichtsdiskussion eben nochmal ein ganzes Stück weitertragen und auch auf höhere Kompetenzniveaus im Endeffekt heben. Deswegen ist es, glaube ich, immer da wichtig, ein Gespür zu haben in der Unterrichtssituation, wie reagieren die Schülerinnen und Schüler eigentlich gerade auf den Text? Wo bleiben die hängen? Was sind die Fragen? Was sind die vielleicht auch Gegenpositionen, die sie zu diesem Text haben? Und damit eben auch dann die Unterrichtsdiskussion, die im Anschluss stattfindet, zu gestalten.
Okay, vielen Dank für deine Anmerkungen und Hinweise. Ich glaube, gerade mit Blick auf die erste Ebene, die didaktische Rahmung, ist es auch ein Ziel der Lehrveranstaltung, dass die Studierenden durch die kritische Auseinandersetzung mit Religionsbuchmaterial eben genau das lernen, wie eine solche didaktische Rahmung für Materialien, Medien aus Religionsbüchern aussehen kann und wo vielleicht auch einer problematischen didaktischen Rahmung, die das Buch selber anlegt, entgegengewirkt werden muss. Die zweite Ebene, die ja sehr stark darauf anzielt, was Schülerinnen und Schüler mit dem Material machen, ist, glaube ich, eine Ebene, die dann auch nochmal stark im Referendariat thematisiert werden wird, wenn eben anhand konkreter Unterrichtspraxis geschaut werden kann, wie Schülerinnen und Schüler überhaupt auf bestimmte Themen reagieren, was sie ansprechend finden, etc. Das ist etwas, was dann auch unter einer der herausforderndsten Aufgaben des Referendariats, nämlich zu antizipieren, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich sagen werden, eine Lernerfahrung dieser Ausbildungsphase darstellen kann. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, lieber Andreas, dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit mir über ethnografische Unterrichtsforschung und Religionsbuchanalyse ins Gespräch zu kommen.
Ja, danke auch dir, Jan. Hat mich sehr gefreut.
Ja, schön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast zum Seminar Glaube und Handeln von Jan-Hendrik Herbst. Produktion David Wallbilder.